Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights.
Ja, also Laufbahnberater ist spannend, weil hatte ich auch aus Hannover schon die Kollegin in seiner Zeit mal hier zu Gast im Podcast. Also so von wegen mit nachhaltiger Förderung und so. Und jeder wird individuell betreut und gefördert, auch die über die Karriere in Zweifelsfall so ein Stück weit hinaus. Also das war auch damals schon ein wichtiger Punkt und ein sehr spannendes, interessantes Thema. Also ich stelle fest, vielleicht sollten wir da mal eine Auffrischung vielleicht wieder machen. Aber gibt es da auch, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt weiß, okay, ihr habt da irgendwelche gewisse Einflussfaktoren oder Einflüsse, vielleicht Richtung Entscheider in der Regierung irgendwo in irgendeiner Form. Gibt es da auch so Stützpunkte, Leute, Gruppen, die dann einfach auch mal auf euch zukommen und sagen, okay, ich weiß ja, ihr habt hier, steht hier in ständigem Kontakt mit dem und dem. Könnt ihr das mal platzieren? Also das wäre ja vielleicht auch ein Hebel oder eine Möglichkeit, gewisse Ziele vielleicht zu verfolgen oder zumindest mal so Themen zu adressieren.
Das hatten wir bisher eher weniger. Teils hatten wir das, dass wir dann vielleicht im persönlichen Austausch auch mit einem Laufbahnberater oder einem anderen Funktionär in einem Verband einen konstruktiven Austausch hatten und vielleicht auch Punkte mitgegeben bekommen haben. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir natürlich auch im politischen Raum jetzt nicht der größte Akteur sind. Alle unsere
Behörden und berücksichtigt. Aber man kann ja mal den Beruf
das mit Flo so setzen. Richtig, das ist natürlich was wir natürlich auch schätzen, wenn andere Akteure auf uns zukommen und sagen, hey, wisst ihr, das haben wir noch, das wäre doch noch wichtig. Oder wie steht ihr dazu? Lasst uns auch dazu diskutieren. Also ich glaube, wir sind da immer offen und auch sehr unvoreingenommen. Solange es den Athletinnen und Athleten irgendwo zugutekommt, sind wir da immer happy. Und ich meine genauso das Thema Trainerbezahlung zum Beispiel, um uns jetzt mal ganz konkret zu machen. Das ist ein Thema, was für uns extrem wichtig ist. Dieses Erfolgsgespann von Trainer und Athlet oder Athletin, das ist die Unit, die wir stärken müssen. Und da ist es zum Beispiel dann, da stehen wir dann zum Beispiel auch im Austausch mit dem Trainerverband, um zu verstehen, okay, wo drückt der Schuh, was sind die konkreten Forderungen, wie können wir die unterstützen und stärken, damit wir mit einer Stimme sprechen, damit klar wird, dass das wirklich ein wichtiges Anliegen ist. Und ähnlich würde ich sagen, behandeln wir das auch für die anderen Akteure im System. Nur bisher würde ich jetzt sagen, ist es so ein bisschen so ein Wechselspiel, dass man in den Austausch geht, den Austausch erstmal sucht, anstatt dass es jetzt so von proaktiv von alleine unbedingt immer bei uns landet.
Ja, aber die Ausbildung Ausbildung von Trainern hat natürlich dann auch logischerweise wieder Auswirkungen auf die Förderung und auf die Leistungsentwicklung und Möglichkeiten dann der Athletinnen und Athleten. Also stellen wir im Wasserball genauso fest. Ne? Und wir waren vorhin bei dem Thema, wo du sagst, es ist okay, wichtig ist es vielleicht auch so eine Community zu schaffen. Und genauso wichtig ist es halt auf der anderen Seite auch so eine Community vielleicht für Trainer zu schaffen, ne? Und sich da regelmäßig vielleicht engmaschiger auszutauschen, ne? Als zu irgendwelchen Events und Veranstaltungen, die es dann nicht ganz so häufig im Jahr gibt. Aber das wäre ja auch, sag ich mal, ein Ansatz zu sagen, okay, so eine Community von, ich sag mal in unserem Fall dann Wasserball-Trainern, egal welches Level es jetzt, aber das wäre da auch spannend. Ja, also fänd ich jetzt gut. Also vielleicht kann man das mal als Idee mitnehmen.
Genau, es gibt ja auch den Bundesverband Deutscher Trainerinnen und mit dem stehen wir im Austausch. Mit dem haben wir auch vor 2 Jahren mal eine gemeinsame kurze Stellungnahme auch gemacht zum Thema natürlich Absicherung, Bezahlung von Trainerinnen, Athletinnen, diesem Erfolgsgespann. Also ich glaube, hier ist auch die Stellen hinaus auch irgendwo eine Möglichkeit zwischen Trainerinnen, Athletinnen, den Stützpunkt, den Funktionären in den Verbänden, den Stützpunkt Mitarbeitenden, dass wir gemeinsam für Themen einstehen, die wir für wichtig halten. Ich glaube, wir müssen nur diese Diskussionsräume schaffen. Ich glaube, es gibt immer noch gewisse, einfach verschiedene Perspektiven, auch zwischen einerseits Athletinnen und Verbänden, was zum Beispiel gewisse Wünsche Richtung Flexibilität angeht seitens der Verbände, die sehr nachvollziehbar sind, wenn man sich teilweise anschaut, wie viele Unterlagen und Dokumente und Nachweise man erbringen muss. Gleichzeitig aber auch bei den Athletinnen nachvollziehbarerweise gesagt wird, hey, wenn diese ganzen Nachweise wegfallen, diese ganzen Erklärungen und dann möchten wir aber auch schon irgendwo ein gewisses, irgendwo muss es ja noch gesichert sein. Also komplette Flexibilität, das kann natürlich auch Risiken hervorrufen. Ich glaube, da braucht es einfach eine gute Debatte zwischen allen Akteuren. Dazu gibt es Räume in der Spitzensportreform. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass wir da, dass da gute Lösungen bei rumkommen. Bin ich aber eigentlich noch zuversichtlich.
Das Ganze muss jetzt ein bisschen mit Leben und Ideen und eventuellen Lösungen gefüllt werden. Aber wie gesagt, also ja, seid ja sehr sportartübergreifend unterwegs, auch im Thema Wasserball. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst Richtung Wasserball, wo vielleicht die vielleicht noch nicht so bekannt sind, also irgendwelche Herausforderungen oder Themen, die man vielleicht nochmal aufgreifen könnte?
Also mit Wasserball selber haben wir, also mit einzelnen Sportarten haben wir eher seltener eine tiefergehende Auseinandersetzung. Das ist natürlich immer die Frage, wie sich Dinge gerade so entwickeln. Mit Blick auf die sportliche Entwicklung kann ich da jetzt aktuell weniger sagen. Was wir halt im Wasserball beobachten, ich glaube auch in vielen kleineren oder sag ich mal Randsportarten, ist, dass sich dieser Sport eigentlich letztendlich über semiprofessionelle Athletinnen und Athleten läuft, die oftmals, ich glaube, das ist in der Wasserball-Bundesliga ähnlich, oftmals nebenbei studieren, arbeiten, vom Sport vielleicht eine Art Entschädigung bekommen, eine Aufwandsentschädigung vielleicht vom Verein, wenn das überhaupt der Fall ist. Das war so nicht einzuschätzen. Ich glaube, das ist auch immer abhängig davon, wie gut der Verein dann aufgestellt ist. Und das hat oftmals die Folge, dass natürlich erfolgreiche Athletinnen und Athleten schauen, wo finde ich Rahmenbedingungen, die mir besser passen? Wo gibt es Ligen, wo gibt es professionellen Betrieb, bei dem ich weiß, dass ich Anschluss finden kann und dort auch professionell meinem Sport nachgehen kann? Und ich meine, im Wasserball ist es ja auch so mittlerweile im Ausland, dass es dort, ich glaube, Ungarn, Kroatien etc., dass es ja da schon professionelle Ligen gibt, in denen Top-Spieler, in die Top-Spieler wechseln, weil sie auch wissen, ich kann hier von meinem Sport zumindest einigermaßen leben, ich brauche mir da keine Sorgen machen, ich habe vielleicht sogar ein Sponsoring über die Liga und den Verband. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir eigentlich keinen professionellen Betrieb haben, der wiederum auch den Nachwuchs, also so einen Nachwuchs, die Nachwuchsförderung bedient. Das heißt, also es sorgt letztendlich auch für Rekrutierungsprobleme, wenn man halt keine große Talentbasis hat dadurch und dieser Sport halt so wenig Chance hat, Fuß zu fassen und auch zu inspirieren. Und du kennst dich natürlich besser aus. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du das einschätzt, die Lage im Wasserball. Aber das wäre jetzt mal so als Laie, der Entwicklung aus anderen Sportarten kennt, durchaus was sich, glaube ich, auch auf Wasserball beziehen lässt. Aber ich würde mich auch mit deinem Perspektive
Absolut. Also es gibt ja immer zwei oder mehrere Perspektiven. Ne? Zum einen gibt es die Vereinsperspektive. Schlussendlich soll das alles aber natürlich logischerweise auf den deutschen Wasserballsport irgendwie in irgendeiner Form einzahlen. Und das sind dann halt die beiden Nationalmannschaften, ne? Also die Damen und der Herren. Ja. Und da sind wir ja auch aktuell in so einem, wie soll ich sagen, Findungsprozess, würde ich es jetzt mal nennen. Aber genau die Faktoren, die du eben erwähnt hast, ne, dass es halt in anderen Ligen oder in anderen Ländern dann eben entsprechend professionellere, bessere Konditionen, Bedingungen gibt. Es muss gar nicht mal zwingend jetzt finanzieller Natur sein. Und auf der anderen Seite kommen aber, wie gesagt, auch viele ausländische Athleten nach Deutschland, weil da dann wieder die Vereinsperspektive natürlich im Vordergrund steht. Ich möchte mit meinem Verein erfolgreich sein, ne? Und das kann ich eben nur beispielsweise in der Champions League oder in irgendwelchen internationalen Wettbewerben, wenn ich mich eben durch adäquate ausländische Spieler und Spielerinnen verstärke. Ja, was dann, nächster Faktor, den du erwähnt hast, dann so ein Stück, ich möchte jetzt nicht sagen, den eigenen deutschen Nachwuchs ausbremst, das ist, glaube ich, nicht so, weil auch die trainieren ja und spielen ja mit diesen internationalen erfahrenen Athletinnen und Athleten dann zusammen, was dann auch wieder eine Menge bringt. Der Punkt ist halt bloß, dass sich vielleicht nicht alle dann schlussendlich dann durchsetzen. Ne? Ich glaube, es gibt da kein Patentrezept. Bin da auch weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich finde immer nur, dass es sehr, sehr komplex und sehr, sehr vielschichtig ist. Und auf der einen Seite natürlich auch den Vereinsvertreter verstehen kann. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass das Verständnis dafür in den letzten Jahren gewachsen ist, dass es zum Schluss irgendwie zum qualitativen Besserwerden der deutschen Nationalmannschaft beitragen muss. Und auch da ist man ja auf dem Weg, jetzt mit einer vielen jüngeren Athleten und Athleten so ein Stück weit einen Neuanfang zu machen, der in der Vergangenheit ja auch schon immer mal wieder versucht wurde anzugehen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt auch genug deutsche, gute, junge Athletinnen und Athleten. Nicht ohne Grund haben die Damen ja nun Gold bei den FISO Games gewonnen und die Herren Bronze. Und dass es jetzt halt noch nicht zu Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder Olympia vielleicht im Zweifels gereicht hat. Das ist, glaube ich, dann den strukturellen Bedingungen der letzten Jahre und Jahrzehnte ein Stück weit geschuldet. Aber es gibt genau die ganzen Herausforderungen, die du genannt hast. Ne? Also
das ist ganz spannend.
Wir sind da nicht alleine.
Das ist ganz spannend, finde ich, weil ich komme ja originär aus dem Basketball. Also ich habe mein Leben lang Basketball gespielt, jetzt nicht auf großem Leistungsniveau. Aber das erinnert mich sehr an die Diskussion rund in den deutschen Basketball. Und der deutsche Basketball hat sich ja in den letzten 15 bis 20 Jahren extrem entwickelt, wenn wir uns mittlerweile die Leistungsdichte auf nationaler Ebene anschauen. Einerseits in der BBL, dann wiederum in der Nationalmannschaft. Und das hat ja auch, es gab ja ähnliche Herausforderungen in den 2000ern, in den 90ern, dass natürlich eine große, große Anzahl an Athletinnen und Athleten aus den USA und dem Ausland rekrutiert wurde. Über die Zeit wurden dann entsprechende Homegrown-Regeln eingeführt. Ich nehme an, vielleicht gibt es sowas auch im Wasserball mittlerweile.
Ist eingeführt, ja.
Also, ist eingeführt,
genau. Aber auch da in verschiedenen Abstufungen. Mhm. Ne? Aber es gibt ja nicht unbedingt nur Fans dieser Regelung, sagen wir es mal so.
Genau, also ich glaube, ich möchte auch gar nicht die Regelung unbedingt bewerten in dem Sinne, aber es ist natürlich ein Instrument, um die Entwicklung der Sportart voranzutreiben oder zumindest einigermaßen zu steuern. Und ich glaube, dieses Problem, das, ich sage mal, der Verdrängung in Anführungszeichen, ohne das jetzt so negativ konnotieren zu wollen, ist natürlich durchaus ein relevanter Faktor. Gleichzeitig muss man auch immer sagen, junge Menschen haben oftmals verschiedene Möglichkeiten auch. Also oftmals stehen ja auch Athletinnen und Athleten vielleicht nach dem Abitur vor der Entscheidung, fokussiere ich mich jetzt hier auf den Sport und nehme auch in Kauf, dass vielleicht mein Studium nicht so gut läuft oder möchte ich vielleicht Arzt werden und ich sehe nicht, wie ich nebenbei eine Karriere als Wasserballer irgendwie realisieren soll. Beziehungsweise das sind ja auch Entscheidungen, das sind ja auch Karriereentscheidungen und Lebensentscheidungen und oftmals, glaube ich, haben auch Athletinnen und Athleten, und das sind letztendlich junge Menschen, oft mehr Möglichkeiten als nur den Sport. Und ich glaube, da spielt natürlich auch nochmal eine Rolle die Familie, wo kommt man her, aus einem guten Haushalt, wo es der Familie relativ gut geht, ist man sozioökonomisch nicht gut, so gut aufgestellt und muss sich wirklich auch Gedanken darum machen, wie geht es später weiter mit mir? Und ich glaube, das sind auch Fragen, die neben den sportlichen Faktoren und den Rahmenbedingungen und, sage ich mal, der Struktur und der Sportart auch eine Rolle spielen. Genau, und letztendlich, ich glaube, Sichtbarkeit ist eine große Sache. Ich glaube, darüber haben wir jetzt wenig gesprochen. Also ich glaube, das Wasserball ist massiv unterentwickelt. Also ich meine, ich habe noch nie einen Wasserball im Fernsehen mitbekommen. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt dezidierte, spezialisierte Streaming-Webseiten, aber das ist wahrscheinlich auch sehr überschaubar. Also da ist einfach Luft, wie mit vielen Sportarten, einfach extrem viel Luft nach oben. Und da muss man sagen, dass wir und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht da schon mittlerweile einen ganz guten Job, muss man sagen. Also da, wenn man sich mittlerweile so die Berichterstattung und auch die Breite an Wettbewerben anschaut, ist das schon sehr viel mehr geworden in den letzten 10 Jahren. Trotzdem sind wir noch nicht am Ende.
Nee, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen, also man, ich glaube, vor ein paar Tagen oder Wochen wurde ja dann auch kommuniziert, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der DSV war, dann diese Medienkooperation irgendwie mit dem ARD, ZDF und öffentlichen rechtlichen Sendern irgendwie verlängert. Was jetzt auch nicht unter dem Strich immer für den DSV bedeutet, dass es halt mehr, oder für den Wasserball, dass mehr Wasserball gezeigt wird. Ne? Also entweder sind die Mannschaften dann halt nicht da oder es wird dann nicht gezeigt, weil die Mannschaften nicht da sind. Das ist immer so ein bisschen blöd an der Geschichte. Ja. Und aber dieses mit dem Homegrown und Regeln und Parallelen zum Basketball, weiß jetzt gar nicht, ob du es weißt, weil der neue DSV-Präsident kommt ja vom Basketball, also der Jan Pommer, der war ja jahrelang Vorsitzender von der BBL. Und das war genau die Idee, sage ich mal so, gewisse Aspekte sich beim Basketball abzuschauen, die halt nicht unter dem Strich dazu geführt haben, dass Deutschland Welt- und Europameister geworden ist, aber dass die Sportart sich dementsprechend entwickelt hat. Was man aber auch dazu sagen muss, wobei ich den Grundgedanken sehr, sehr gut finde, was man aber auch dazu sagen muss, dass halt gewisse Dinge beim oder zwischen dem Basketball und dem Wasserball anders sind, anders laufen und teilweise gar nicht übertragbar sind. Ne? Und das hat dann halt für eine sehr lebhafte Diskussion in der Wasserball-Community gesorgt und sorgt immer wieder mal. Weil natürlich diese Homegrown-Regelungen und nicht mehr als oder mindestens 7 deutsche Spieler, dann sollen es irgendwann 8 sein oder 9 sein. Das ist halt auch teilweise nicht vereinbar mit irgendwelchen Rechtsprechungen, die es in Europa gibt. So nach dem Motto, es kann mir keiner verbieten, hier irgendwie einen kroatischen Wasserballer bei mir zu beschäftigen. Das sind halt so 2 Extreme, die dann da aufeinander stoßen. Ne? Und das ist, man merkt schon, also sehr, sehr vielschichtig. Und es gibt da auch in vielen Fällen kein richtig und kein falsch. Zumindest bin ich ja weder Vereinsvertreter oder Präsident und noch bin ich beim DSV jetzt irgendwie da in irgendeiner Form aktiv, aber das ist halt schon eine große, große Hausnummer dann an der Stelle. Ne?
Ich glaube, wir dürfen auch nicht, also bei allen Herausforderungen dürfen wir auch nicht Angst haben, Sachen zu versuchen. Und ich glaube, ich glaube, das ist ja auch die Einstellung, die unsere Sportlerinnen und Sportler meistens haben. Die sind auch bereit, Risiken einzugehen und mal in Vorleistungen zu gehen. Und ich glaube, das dürfen wir uns trauen. Ich glaube, ne, wir müssen, ich glaube, man muss immer ehrlich sein und sich immer sehr bewusst sein, in welche Richtung sich das entwickelt, wenn wir jetzt über so eine Regelung sprechen. Aber ich glaube, ich würde auch dafür plädieren, hier und da mal ein Risiko einzugehen und auch mal zu sagen, wir probieren was Neues, weil im Spitzensport geht es darum, die kleinsten Vorteile rauszuholen. Und dieser minimale Vorteil, der dir international, der dich von Platz 7 auf Platz 1 bringt. Und da, glaube ich, können wir manchmal uns ein bisschen mehr trauen. Und vielleicht ist es nicht mit Erfolg gekrönt, aber zumindest hat man es versucht und lernt dabei auch was. Und das ist natürlich leicht gesagt.
Dann hoffe ich mal, dass wir bald wieder von Platz 7 auf, muss gar nicht 1 sein. Sagen wir mal, wir sind wieder dabei. Also das wäre schon mal... Wäre schon mal ein großes, großes Thema. Ne? Wenn du Wasserball noch nie im Fernsehen gesehen hast, also dann am besten mal nach Spanien, Italien fahren. Ne? Da ist es an jeder Beachbar irgendwie gefühlt, wenn irgendwie so Turniere sind wie Olympia, WM, EM. Das ist halt, wie du schon sagst, in den Ländern, wo das halt mehr oder weniger Nationalsport ist, ist das halt eine andere Klasse. Ne? Das macht dann schon sehr, sehr viel mehr Spaß.
Glaube ich. Ja, während der Olympischen Spiele auch sehr, 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 habe ich auch schon mal im Fernsehen wahrgenommen, aber halt abgesehen davon halt nicht. Und ich glaube, die Olympischen Spiele, das ist das eine, da taucht dann alles, also da wird alles sichtbar auf die eine oder andere Art und Weise, aber es geht ja genau um diese Wettbewerbe, die sich drumherum befinden, weil es ist so, der Fokus ist immer alle 4 Jahre auf den Olympischen Spielen, aber es passiert ja so viel anderes auch. Und ich glaube, es wäre auch schön für die Athletinnen und Athleten, wenn das auch wertgeschätzt wird, was halt in dieser Zwischenzeit auch passiert.
Ja, wie bin ich da hingekommen? Ne? Also, dass man mich dann bei Olympia sieht, ist eine Sache, aber was hat sich in den 3,5 Jahren vorher bis zu Olympia denn getan? Wie bin ich denn da hingekommen? Und was war das für ein Weg? Ne? Also, der Weg ist meistens der spannende. Sogar dann, also nicht, dass jetzt Olympia nicht spannend ist, ne? Ganz im Gegenteil. Aber der Weg dahin ist natürlich auch immer sehr, sehr vielschichtig und unterschiedlich und spannend dann zu betrachten.
Ne? Also was ich auch zum Beispiel, um da noch einmal anzuknüpfen, was ja auch immer spannend ist oder was die Leute auch immer oder die Öffentlichkeit aus meiner Wahrnehmung greift, sind ja auch die Geschichten von den Athletinnen und Athleten. Geschichten, wie du genau sagst, wie du es genau besprichst. Ich hatte zum Beispiel einen schweren Schicksalsschlag und habe mich zurückgekämpft, jahrelang, um diesen Karriere, diesen Leistungshöhepunkt zu erreichen, gegen alle Orts, sag ich mal, konnte ich mich da durchsetzen. Also das sind ja die Geschichten, die letztendlich auch diese Mehrwerteffekte dann wiederum entfalten, wo man sagt, ach, das inspiriert mich, dass diese Person ist für mich ein Vorbild, so möchte ich auch im Leben stehen. So muss ich auch mit Herausforderungen umgehen, so eine positive Attitüde. Das sind ja die Geschichten, die dann auch wirklich diese Mehrwerte mit sich tragen. Und einfach Plädoyer dafür, das nicht zu verlieren.
Ja, also wir merken schon, ihr seid noch ganz am Anfang mit der Arbeit. Es gibt viele, viele Themen, die es zu beackern gilt, auf unterschiedlichsten Ebenen, wohlgemerkt. Wenn wir uns jetzt mal das Ganze, was wir jetzt die letzte Stunde, knappe Stunde besprochen haben, nochmal so Revue passieren lässt. Was wären eure Wünsche oder was ist eure Message zum einen an die Athletinnen und Athleten, aber vielleicht auch, ja, ich sag mal, an die Gesellschaft groß gesagt, aus eurer Perspektive?
Also an die Athletinnen und Athleten würde ich immer wieder die Message sagen, steht ein für eure Themen, steht ein für wer ihr seid und haltet zusammen, steht zusammen, weil ihr könnt zusammen sehr, sehr viel erreichen. Ich glaube, das ist euch manchmal gar nicht so bewusst, weil ihr natürlich euch in einem, auf eurem eigenen irgendwo Weg oder Karriere befindet. Der nächste, man denkt immer nur an den nächsten Wettbewerb, den nächsten Höhepunkt. Und ich glaube, das ist auch sehr natürlich. Gleichzeitig habt ihr gemeinsam so eine starke Kraft und ihr bedeutet diesem Land und der Bevölkerung auch sehr viel. Und ich glaube, das solltet ihr noch stärker nutzen und auch bereit sein, auch mal, aufzustehen und klar Haltung zu beziehen. Und da natürlich das Plädoyer, dass wir als Athleten Deutschland euch da immer unterstützen, eure Positionierung sichtbar zu machen, Haltung einzunehmen zu Themen und euch auch in diese ganzen politischen Prozesse einzubringen. Also, das wäre an die Athletinnen und Athleten gerichtet, an die Öffentlichkeit. Ich glaube einfach eine sehr ehrliche, mal sich sehr ehrlich zu fragen, was man von Spitzensport eigentlich so hat. Ich glaube, damit könnte jeder anfangen, mal sagen, so was heißt das eigentlich für mich? Was bedeutet mir das in meinem Leben? Wo bringt mir das eigentlich was? Oder was habe ich davon? Weil ich glaube, oftmals, man konsumiert ja auch oft, ohne groß nachzudenken, ob es Medien ist, ob es Produkte sind etc. Und ich glaube, da kann sich jeder mal fragen, wieso gucke ich eigentlich die Olympischen Spiele oder wieso mache ich jetzt hier die EM im Bob an? Und was bewegt mich da dazu? Und wieso, was macht mir daran Spaß? Ist es letztendlich die Erkenntnis, Deutschland hat die mit Goldmedaille gewonnen? Oder sind es die Geschichten, die zum Beispiel daraus entstehen, du erfährst über die persönlichen Schicksalsschläge von Athletinnen, die ganze Spannung, die damit einhergeht. Also was ist es wirklich, was die Menschen so reizt daran? Ich glaube, die Frage sollte man sich mal ehrlich stellen und ja, seine eigenen Ableitungen daraus treffen, ob es wirklich die Medaillen sind, die dann ganz so wichtig sind oder ob es immer, wie gesagt, diese kurzfristigen Leistungsziele sind oder ob es dann dieses Holistischere ist, was Spitzensport uns bringt. Das war jetzt sehr lang, aber...
ganz genau. Also ich finde das spannend, weil das gibt uns allen so ein Stück weit eine Aufgabe mit. Ne? Also zum einen hier im Podcast, aber natürlich auch so als Gesellschaft, sich einfach mal, wie du sagst, die Frage zu stellen, was heißt das eigentlich für mich? Ne? Warum gucke ich jetzt vielleicht auch nur die Olympischen Spiele oder gucke ich alles, was dazwischen ist? Interessieren mich die Leute, die Athletinnen und Athleten, die Storys, die Geschichten dahinter, oder will ich jetzt nur nach 4 Wochen Olympia dann irgendwo auf den Medaillenspiegel gucken und finde das toll, wenn Deutschland oben ist, ne? Aber vielleicht auch dann auf der anderen Seite, was bin ich vielleicht dafür bereit zu investieren? Ja, also wir sagten ja eingangs schon, Geld spielt immer eine Rolle. Mhm. Heißt aber auch vielleicht, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht, ja, jemanden was wegnimmt dafür, dass wir vielleicht dann besser dastehen irgendwann in ein paar Jahren. Und dass das jeder sich mal so ein bisschen vor Augen führt und sich selber die Frage stellt, was ist mir Leistungssport oder Spitzensport insbesondere denn in Deutschland wert? Ne? Also hat jeder eine Aufgabe nach dieser Episode im Podcast? Also ist doch wunderbar.
Da wird auch jeder eine andere Einschätzung haben, eine andere
Absolut.
Für sich treffen. Und das ist ja auch legitim. Ich glaube nur, und das ist ja der Mehrwert, dass man sich diese Frage stellt und dass wir diese Diskussion auch führen und verstehen, was sind die Perspektiven darauf. Weil wir werden nie an einen Punkt kommen, wo es darüber Einigkeit geben wird. Aber ich glaube, wir sollten uns bestmöglich dem annähern, so eine mögliche Einigkeit hinzubekommen oder ein Gleichgewicht zu finden zwischen beiden Zielen.
Aber ist doch super. Also was kann uns Besseres passieren, als jeden hier aus dieser Episode mit einer Aufgabe zu entlassen? Ist doch super. Klasse. Ja, dann Tarek, danke schön für die spannenden Ausführungen, für die Einblicke in die in eure konkrete Arbeit bei Athleten Deutschland. Aber wir haben auch gelernt, es gibt noch viel zu tun. nicht nur für euch als Verein, sondern für jeden anderen Sportverein eben auch und als Gesellschaft, ne, das Ganze dann zusammenzubringen und zu halten.
Genau, richtig. Ja, also wir werden natürlich weiter am Ball bleiben, auch im Sinne der Athletinnen und Athleten. Ich meine, es ist ja auch aktuell, vielleicht um da nochmal so einen kleinen Werbeblock einzubauen, sozusagen.
Ja, absolut.
Aktuell, die Bundesregierung arbeitet ja auch aktuell an einem Sportfördergesetz. Das ist jetzt erstmalig, dass es ein Gesetz gibt, was den Sport regelt. Und das ist natürlich etwas, was uns jetzt vor allem in den kommenden Wochen, Monaten weiter beschäftigen wird. Das Gesetz wird voraussichtlich jetzt auch diesen Sommer ins parlamentarische Verfahren gehen. Das heißt, im Bundestag wird über dieses Gesetz diskutiert. Und wieso das so wichtig ist, ist natürlich, weil viele dieser Dinge, über die wir heute gesprochen haben, zu einem gewissen Grad auch in diesem Gesetz geregelt bzw. angeschnitten werden. Mhm. Und das bezieht sich einerseits auf die Mitsprache von Athletinnen und Athleten. Setzen wir uns aktuell sehr stark für ein, dass die Athletinnen und Athleten aus eigener Stimme heraus in diesem neuen Konstrukt, über das Gesetz soll eine Art Spitzensportagentur geschaffen werden, ähnlich wie das zum Beispiel in Großbritannien ist, dass es also eine externe, spezialisierte Unit gibt, die quasi die Sportförderung übernimmt. Und da müssen Athletinnen und Athleten mitsprechen. Ne? Mhm. Ich glaube, keiner ist so gut ein Experte der Realität, der Leistungssportrealität wie der Athletinnen und Athleten. Keiner weiß so gut, was sie brauchen, um Leistung zu vollbringen, wie sie. Gleichzeitig wird in diesem Gesetz werden auch Sachen geregelt, wie zum Beispiel die Absicherung oder die Einkommenssituation von Athletinnen und Athleten. Und zum Beispiel gibt es eine Chance, Absicherung zu implementieren. Also oftmals, es gibt ja viele Athleten oder die Mehrheit der Athletinnen und Athleten, die jetzt nicht Arbeitnehmer sind, haben oft keine Krankenversicherung, Unfallversicherung. Das heißt, die sind schon signifikanten Risiken ausgesetzt, sollte es zum Beispiel zu einem Unfall kommen. Und da gibt's einfach mit dem Gesetz jetzt die Möglichkeit, auch so Schutzlücken zu schließen. Und zu guter Letzt gibt es mit dem Gesetz auch die Chance, diesen Bereich Schutz vor Gewalt und Missbrauch zu stärken. Für uns ist es einfach ein sehr wichtiges Anliegen, dass es nicht wie aktuell weiter so läuft, dass Verbände mehr oder weniger Eigenerklärungen einreichen, die besagen, ja, wir haben ein Kinderschutzkonzept und wir setzen uns hier ein und alles ist schön und gut, sondern wir setzen uns dafür ein, dass es auch eine harte Fördervoraussetzung gibt für Verbände, dass sie sich an ein Regelwerk anschließen, was der DOSB im letzten Jahr verabschiedet hat, den Safe Sport Code. Das ist letztendlich ein Regelwerk, was der DOSB gemeinsam auch mit dem BMI und auch uns entwickelt hat, was letztendlich für alle Verbände und Vereine gelten soll, um Menschen zu schützen und wie man mit Fehlverhalten umgeht. Genau, weil das natürlich immer noch ein ganz, ganz großes, ganz, ganz große Herausforderung ist, die natürlich Leistungssportkarrieren wirklich beenden kann. Auch oftmals vielleicht auch ein Faktor ist für Eltern, vielleicht zu sagen, ich schicke mein junges Kind nicht in ein Umfeld, in dem ich nicht weiß, dass es adäquat geschützt ist und in dem es zum Beispiel auch solche Konstellationen, Abhängigkeitsverhältnisse gibt, wie sie halt im Sport oftmals sehr immanent sind. Und da werden wir uns jetzt auch noch die kommenden Wochen und Monate sehr stark einsetzen für. Das wollte ich Ihnen noch mal ganz kurz erwähnt haben.
Ja, gar kein Problem. War ja ein wichtiger Werbeblock dann in dem Fall. Gut, okay. Nein, aber dann, wie gesagt, auch gerne nach diesem Werbeblock noch mal vielen, vielen Dank für die wirklich spannenden Informationen. Ich hoffe, wir können ein bisschen was als Gesellschaft voranbringen und vielleicht auch was für den Wasserball mitnehmen. Also ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, lieben Dank.
Ich danke dir auf jeden Fall.
Danke dir.
Bis bald. Danke.
Bis bald.